Die Börsenwelt, die verändert sich. Anlegen am Kapitalmarkt, das bedeutet heute Hochleistungsrechner statt wild durcheinander schreiende Händler. Anlagealgorithmen mit künstlicher Intelligenz hinterlegt und immer neue Finanzinstrumente. Mit dem Plutos Finanz Podcast wollen wir diese und viele weitere Finanzthemen aufgreifen und mehr Licht ins Dunkle bringen. Wir sind seit über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Plutos Finanzpodcasts. Mein Name ist Dr. Maria Richner und ich freue mich sehr, Sie heute wieder begrüßen zu dürfen. Unser aktuelles Thema sind ja die geldpolitischen Regeln. Letzte Woche habe ich mich bereits mit Herrn Dr. Müller schon mal zu den Grundpfeilern der Geldpolitik unterhalten und wir haben uns damit auseinandergesetzt. Lieber Herr Dr. Müller, ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder mein Gast sind.
Ja, sehr gerne. Ich bin auch gerne dabei.
Dann lassen Sie unser Gespräch mal fortsetzen. Letzte Woche haben wir uns ein bisschen mehr die Theorie angeschaut. Wir sind auch ein bisschen eingegangen auf den Unterschied zwischen Geldpolitik und der Fiskalpolitik. Heute wollen wir uns mal ein bisschen die EZB in der Praxis anschauen. Das Hauptziel der EZB haben wir letzte Woche ja schon angesprochen, ist die Preisstabilität. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Gerade wenn wir auch auf Krisenzeiten zurückblicken, also sei es 2008 oder auch in der Corona-Zeit, da hat die EZB ja sehr, sehr stark eingegriffen. Hat sie hierbei ihre Rolle erweitert? Was würden Sie dazu sagen?
Also sie hat ihr Instrumentarium erweitert. Das habe ich ja beim letzten Mal schon ein bisschen dargestellt, indem sie eben angefangen hat, Anleihen aufzukaufen von den Geschäftsbanken und so den Markt mit Liquidität zu fluten. Also da war es eher die Situation während der Finanzkrise, dass der EZB da die fiskalpolitische Unterstützung gefehlt hat. Also ne, eigentlich hätte sie da mehr Unterstützung bekommen sollten durch zusätzliche Nachfrage fiskalpolitisch. Aber man war ja gerade so auf dem Tenor, man darf, muss die Schulden zurückführen, nicht? Man muss die Schuldenquote senken. Das war nicht en vogue, da die Geldpolitik zu unterstützen. Anders dann während Corona, nicht? Da haben die Staaten ein riesiges Ausgabenpaket als Gegenmaßnahme beschlossen und es war für mich eigentlich schon sehr klar absehbar, dass das nicht durch zusätzliche Produktion, wir haben ja weniger produziert während Corona, zu decken war oder durch Export oder durch Importe zu decken war. Ne? Man muss ja diese Nachfrage irgendwie decken oder durch Sonderschichten oder so, dass dann der Rest, was übrig bleibt, was nicht in Nachfrage reingeht, natürlich in die Preise reingeht. Klar, es war dann auch der Krieg und die Energiepreise und die Lieferketten und so, aber ich glaube auch die Fiskalpolitik hat hier eine Rolle gespielt. Ja, und dann hat sie eben reagieren müssen auf die gestiegenen Preise. Und ja, kann man sich drüber streiten, ob sie da ein bisschen zu spät gewesen ist oder nicht.
In der perfekten Welt würden die Notenbanken jetzt einfach so einer mathematischen Regel folgen, ne? Wie auch der sogenannten Taylor-Regel. Aber natürlich ist die Realität immer noch mal was anderes. Da sind wir ja gerade schon eben auch darauf eingegangen, was ist, wenn eine Krise ins Haus steht. Es läuft ja nicht alles immer allglatt. Die Notenbanken brauchen hier ein bisschen Spielraum, um auf Krisen zu reagieren. Haben Sie da vielleicht noch mal ein Beispiel, was Sie mit anbringen können, wie sich das eben in der Praxis so ein bisschen ausdrückt, wenn wir von der Theorie ein bisschen weggehen?
Also Sie kennen mich ja. Ich bin ja immer ein bisschen akademisch unterwegs und deshalb würde ich jetzt gerne einfach noch mal zwei, drei Worte zu den Regeln sagen. Wir haben da einmal die Geschichte der Bundesbank. Die Bundesbank hat ja eine sehr einfache Regel gehabt, nicht? Die hat gesagt, wir steuern die Geldmenge. Wir machen eine Geldmengensteuerung. Wir lassen die Geldmenge um einen bestimmten Prozentsatz jedes Jahr anwachsen und gehen dann davon aus, dass sich das dann auch in einer stabilen Inflation äußert. Aber ich hatte ja schon beim letzten Mal gesagt, das hat nicht so wirklich hingehauen, nicht? Wir haben die Geldmenge sehr stark erhöht, aber im Gegenzug ist die Umlaufgeschwindigkeit gesunken und dieses Zusammenspiel hat irgendwie doch nicht funktioniert. Also diese einfache Regel Geldmenge Die hat auch die EZB übernommen. Es gibt eine zweite Säule der Geldpolitik, das ist die Geldmenge, aber das ist mehr so eine flankierende Geschichte. Die wird nicht wirklich betrieben. Was tatsächlich eine Regel ist, die breit diskutiert wird oder wo man auch tatsächlich das Verhalten von Notenbanken nachempfinden kann, ist die sogenannte Taylor-Regel. Taylor ist eigentlich ein recht aktueller Ökonom, hat den Bush als Finanzminister, glaube ich, oder als Staatssekretär unterstützt und äußert sich auch immer noch regelmäßig zu Themen. Und der hat eben die These aufgestellt, dass die Notenbanken immer so eine Balance schaffen müssen zwischen dem Inflationsziel und dem Beschäftigungsziel. Also das ist natürlich typisch amerikanisch. Wir haben ja nur unser Inflationsziel, aber trotzdem, man muss als Notenbank immer auch die Beschäftigung im Auge behalten, denn eine zu hohe Beschäftigung ist inflationstreibend und ich will auch keine Deflation, ich will auch nicht, dass mein Beschäftigungsniveau zu stark absinkt. Und Taylor hat eben gesagt, man muss diese beiden Ziele miteinander gewichten. Ich muss also gucken, was ist irgendwie meine Inflation oder was ist meine erwartete Inflation und was ist mein Ziel. Nicht, wenn das deutlich nach unten abweicht, also wir hatten ja Null Inflation lange Jahre im Euroraum, da hatten wir eine deutlich nach unten Abweichung und Taylor sagt eben, ja, da muss man auch mit einem niedrigen Zins seitens der Notenbank gegenhalten und auf der anderen Seite, wenn die Arbeitslosigkeit auch deutlich niedriger ist als das, was normal ist an Arbeitslosigkeit. Man hat ja so immer ein bisschen, jeder wechselt vielleicht mal in seinem Leben seinen Arbeitsplatz, ist dann kurzzeitig arbeitslos. Aber was eben an Arbeitslosigkeit darüber hinausgeht, wenn das vorhanden ist, dann ist das auch ein Grund, den Zins niedriger anzusetzen, den Leitzins niedriger anzusetzen, als das, was eben normal wäre in einer normalen Auslastungssituation. Und das Schöne bei der Taylor-Regel ist, sie weiß auch eine Antwort darauf, wenn das eine vorhanden ist, aber das andere nicht. Also wenn wir Arbeitslosigkeit haben, aber keine Inflation nicht, dann weiß die Taylor-Regel eine Antwort, als auch wenn wir eben keine Inflation haben, aber Arbeitslosigkeit nicht. Dann muss man eben hier das balancieren. Nur wie man es ausbalanciert, da, wenn Sie da drei Ökonomen treffen, da sind fünf Meinungen im Raum. Das ist nicht geklärt, wie das auszubalancieren ist. Das Problem ist nur, Notenbanken müssen nach vorne denken, nicht? Und da kommen wir auf die eingangs gestellte Frage nach dem Spielraum. Die müssen nach vorne denken. Ich erinnere mich, ich bin mal im Ausbildungszentrum der Bundesbank gewesen und die hatten da so verschiedene Spiele. So, die hatten so einen Fahrsimulator zum Beispiel, nicht? Man kennt das ja vom Computer, dass man so ein Lenkrad hat und dann irgendwie durch eine Rennbahn steuern sollte. Der Witz bei dem Spiel, man hatte nur einen Rückspiegel. Man konnte nicht nach vorne schauen, man konnte nur einen Rückspiegel, man konnte nur erahnen, halt, ich bin jetzt in einer Kurve, na, die wird jetzt wohl weitergehen. Na, und das sollte so ein bisschen simulieren, welcher Situation sich die Zentralbanken befinden. Nicht? Sie haben nur Daten, die nach hinten gerichtet sind, die aus der Vergangenheit kommen. Sie können nicht nach vorne schauen. Sie müssen irgendwie aus diesen Daten die Zukunft errechnen. Das zweite Spiel war, man kennt das irgendwie, wie heißt das? Als Kind hat man das gespielt, ich glaube, das heißt heißer Draht, wo man irgendwie so einen Ring durch so ein Draht entlang bewegen muss. Und dieser Ring war mit einer Steuerung verbunden, aber diese Steuerung reagierte, oder der Ring reagierte verzögert auf die Steuerung. Also das gleiche Bild. Notenbanken müssen eben vorausschauen und müssen vorausschauend agieren. Die brauchen natürlich diesen Freiraum.
Vielen Dank. Schöne Metaphern.
Ja.
Jetzt wollen wir mal zum Ende des Podcasts noch ein bisschen mehr den Blick auf uns Anleger auch richten. Ne? Wie beeinflussen es die geldpolitischen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank, die Anleihenmärkte und die Banken? Also was bedeuten eben diese Entscheidungen der EZB konkret für die Finanzmärkte und demnach eben auch für uns Anleger?
Ja, also ich meine, im einfachsten Fall ist es natürlich so, wenn, also die EZB steuert ja nur den Geldmarktzins, das kurzfristige, ne, was irgendwie, weiß ich, bis 3 Monate oder so reicht. Sie haben es ein bisschen versucht mit den Anleihenkäufern, nicht? Die Anleihen hatten ja dann lange Laufzeiten bis zu 10 Jahre oder so. Da haben sie auch Einfluss genommen auf den Kapitalmarkt, aber das ist eigentlich nicht Aufgabe der EZB. Die EZB steuert eigentlich den Zinssatz am Geldmarkt. Aber es sollte natürlich schon so sein, dass wenn der Geldmarktzins runtergeht, dann auch der Kapitalmarktzins runtergeht. Nicht? Das ist ja irgendwie miteinander verbunden. Nicht? In den Zinsen für 2 Jahre stecken ja auch die Zinsen für 3 Monate, für 6 Monate drin. In den Zinsen für 10 Jahre stecken auch die Zinsen von 2 Jahren und so weiter. Also das sollte schon irgendwie Hand in Hand gehen. Das muss aber nicht so sein. Also das im Lehrbuch nicht, wenn irgendwie eine Notenbank eine zu lockere Politik fährt, ist Inflation ist sowieso schon hoch und dann macht sie noch niedrige Zinsen, dann kann natürlich sein, dass die Inflationserwartungen steigen, ne, dass man irgendwie denkt, oh Gott, das schafft jetzt so viel Nachfrage, die kann nicht befriedigt werden. Die Inflation wird wahrscheinlich nach oben gehen und dann verlangen die Anleger natürlich, wenn sie jetzt ihr Geld für 3, 4, 5, 10 Jahre anlegen wollen, auch einen höheren Zins. Also das kann auch in die Gegenrichtung laufen, wenn sich die Notenbank nicht klug verhält. So, weshalb ist der Zins wichtig? Ja, da gibt es natürlich den einfachen Zusammenhang, dass wenn die Zinsen runtergehen, dass dann die Anleihenkurse automatisch steigen. Nicht? Also ich habe eine Anleihe, die hat mir noch 4% gegeben, und die habe ich gekauft, als der Zins bei 4% war. Jetzt sinkt der Zins auf 3%, da ist dann natürlich diese Anleihe mehr wert. Ne? Die gibt mir ja 10. Also 4%, das ist ja fest, dieser Coupon, den kriege ich ja überwiesen, der bleibt ja. Das heißt, diese Anleihe ist mehr wert, wenn jetzt der Zins sinkt. Das Gleiche gilt auch bei Aktien. Ne? Auch die Gewinne sind natürlich mehr wert. Dadurch steigen auch die Kurse von Aktien. Also insofern haben wir dann eine Situation, wo sich Aktien- und Anleihenkurse im Gleichschritt bewegen. Oder es kann natürlich auch in die andere Richtung sein, die Notenbank will dann den Fuß vom Gas nehmen, die erhöht die Zinsen nicht, dann hat das eben einen negativen Effekt auf die Anleihenmärkte und auf die Aktienmärkte beziehungsweise auf die entsprechenden Kurse. Aber auch hier ist es so, dass das nicht im Gleichschritt sein muss. Nicht? Wir können uns auch eine andere Situation vorstellen. Wir können uns vorstellen, die Anleger haben irgendwie Konjunktursorgen oder wir haben da einen neuen Konflikt oder irgendein anderes Problem. Nicht? Dann nehmen sie das Risiko raus, was ich irgendwie, ein Präsident kommt auf die Idee, die Zölle um 100% zu erhöhen, nicht? Dann verschreckt das die Märkte, sie nehmen Risiko raus, das bedeutet, sie verkaufen Aktien oder Aktienkurse sinken dann und auf der anderen Seite, wo bringen sie ihr Geld hin? Ja, vielleicht in Gold, aber eben auch in Anleihen, ne? Dann haben wir steigende Anleihenkurse, also Aktienkurse und Anleihenkurse müssen nicht im Gleichschritt laufen, das kann eben auch in die gegengesetzte Richtung gehen und als Anleger muss ich halt immer wissen, in welcher Situation befinde ich mich gerade, nicht? Um dann eben das zu analysieren, was jetzt für mich die richtige Strategie dann für mein Anleihen und für mein Aktienportfolio sein sollte.
Herr Dr. Müller, vielen lieben Dank, dass Sie uns auch schon letzte Woche und diese Woche mitgenommen haben in die Welt der EZB, ne, wie sie funktioniert von ihrer Struktur her, wie sie reagiert, auch in Krisensituationen und auch was für uns als Anleger da vielleicht mit zu beachten ist oder auf was wir in Zukunft da ein bisschen schauen müssen. Herzlichen Dank Ihnen.
Ja, sehr gerne. Ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber wir haben ja sicherlich auch noch einen nächsten Termin.
Auf alle Fälle, da können wir vielleicht mal schauen, dass wir das nochmal ein bisschen weiter vertiefen. Ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, dass sie dieses Mal oder diese Woche wieder mit dabei waren. Und ich freue mich auf die nächste Woche zur nächsten Folge des Plutus Finanzpodcasts. Eine schöne Woche und bis bald. Tschüss.
Disclaimer. Dieser Podcast dient unter anderem als Werbemitteilung. Er richtet sich ausschließlich an deutschsprachige Anlegerinnen und Anleger mit Wohnsitz bzw. Sitz in Deutschland. Die in dieser Folge enthaltenen Informationen und Meinungen geben die aktuellen Einschätzungen der Plutus Vermögensverwaltung AG und unseren Gesprächspartnern wieder und können sich jederzeit ändern. Auch Angaben zu Zukunftserwartungen können erheblich von den tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnissen abweichen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Der Wert jedes Investments kann sinken oder steigen und Sie erhalten möglicherweise nicht den investierten Geldbetrag zurück. Mit diesem Podcast wird kein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder sonstigen Titeln unterbreitet. Die enthaltenen Informationen und Einschätzungen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Sie ersetzen unter anderem keine individuelle Anlageberatung. Angaben zu historischen Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Diese Veröffentlichung unterliegt Urheber-, Marken- und gewerblichen Schutzrechten. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Bereithaltung zum Abruf oder Online-Zugänglichmachung der Veröffentlichung, ganz oder teilweise, in veränderter oder unveränderter Form, ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Bluters Vermögensverwaltung AG zulässig.
Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Bluters Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify. Teilen Sie ihn auch gerne auf Facebook, Twitter und LinkedIn und besuchen Sie uns auf plutos.de. Viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal, Ihr Plutos-Team.